Kurznachrichten.
Und nun das Dossier
aus Berlin. Der Dichtersänger Jürgen Egger auf Radio Marabu.
Der Nagelsmann soll für seinen Rücktritt, also das zurückgetreten sein worden, 7 Millionen kassieren. Früher gab es in der Brit den Spruch, Leistung soll sich wieder lohnen. Tatsächlich lohnt sich Loser sein, wenn man an der richtigen Stelle lost. Nämlich höchst privilegiert. Ist ja ein Ding. Rückkehr in die Sportwelt. IOC lässt Olympisches Komitee Russlands einstweilen zu. Wie großzügig. Einstweilen. Eben haben die Amis einen Angriffskrieg am Laufen. Dass das IOC nun den Ausschluss der Amis diskutieren würde, höre ich nicht, lese ich nirgends.
And we will make America great again.
Und wieder das Gespenst des Kommunismus. Trumps Rede malt es an die blau-weiß-rote Wand. Er fantasiert wie Weidel, Kellner und Mischpoke. Weit und breit kein Kommunismus, auch nicht auf Kuba, wo es einen Boykott-Notsozialismus gibt und in der VR China, wo es ebenfalls eine kommunistische Partei gibt, die den Kommunismus immer noch vorhat. Jedenfalls sehe ich das so, andere tun es nicht, aber tief in einer Mischgesellschaft steckt. Der berühmte Satz aus dem Manifest darf selbstverständlich nicht zitiert werden. Bei diesem Trump-Bericht auch keine durchgeknallte Heidi tut es. Normalerweise. Die Trump-Rede ist eine Kriegserklärung gegen die VR China wie auch gegen Kuba. Wie Annalenchens Spruch von wegen, wir kämpfen nicht gegeneinander, wir führen Krieg gegen Russland, ein solcher war. Trump und Co. behaupten immer und immer wieder, der Kommunismus funktioniere nicht und viele plappern und denken, das nach, warum eine nicht funktionierende Gesellschaft dermaßen von außen bekämpft werden musste. Ab 1917, die Interventionskriege, 1941, der große Vaterländische Krieg, ab 1945 Rollback, Korea, Vietnam, 1973 Chile, Boykotte gegen Kuba, wie gegen die DDR. Also, warum man das alles tun musste. Gegen ein nicht funktionierendes System. Erzählen Sie uns nicht. Bleibt Ihr Staatsgeheimnis.
Rock and Roll Radio.
Radio Marabu.
Reinhard Lacomi gehörte zu den wenigen DDR-Künstlern, insbesondere Unterhaltungskünstlern, die die DDR in seinen nicht allzu häufig zugelassenen öffentlichen Äußerungen nicht verleugnete. Er bekannte sich als fast einziger, zu Wolf Biermann in Opposition gestanden zu haben, damals in den 70ern, und polterte in den 90ern gelegentlich gegen diesen. In die Unterhaltungsszene getreten war Lucky als jatziger Tastendrücker bei Lenz und Fischer, wurde aber Anfang Mitte der 70er bekannt mit Schlagern wie »Heute bin ich allein« und »Das war doch nicht das erste Mal«. Er konnte aber auch DDR konkret inklusive Bekenntnis zu unserem Staat und der Sozialpolitik. Und so besang er das Haus, wo ich wohne.
Das Haus, wo ich wohne, das ist nicht sehr schön. So duster und muffig, naja, 1910. So ein grämlicher, bröckliger Altbauzwerg, davon gibt's noch viele im Prenzlauer Berg. Übern Hof drei Treppen im Hinterhaus, da ruh ich mich auf den Lorbeeren aus. Ne Stube mit Küche, Korridor, Klo, das ist mein Apartment, da haus ich nun so. Das Klo, das ist innen, das ist schon enorm, da sitz ich und grüble über Inhalt und Form. Das Haus, wo ich wohne, ist wirklich nicht schön. Ich glaube, die Leute sehen mich viel lieber gehen. Weil ich Musik mach, das nehmen sie mir krumm und hecheln und nörgeln an mir herum. Wenn ich mal tagsüber ne Taste anschlag, klopft unten schon Müller, der schläft am Tag. Und abends bummst Schulze gleich nebenan. Ich störe sie beim Fernsehen, der Krimi fängt an. Und ich frag mich, warum er mir die Brötchen nicht gönnt. Das Klavier, das ist mein Produktionsinstrument. Das Haus, wo ich wohne, das bringt mich in Wut. Die meisten sind sauer, nur ein paar sind ganz gut. Die Mädchen, die vielen, was geht da bloß vor? Ich hab doch keinen Harem, ich hab doch nen Chor. Ein Konzert, 2 Stunden, Mann, seht doch ein, das will doch probiert und einstudiert sein. Die grinen und denken, das ist ein Hahn, bei dem geht's doch zu wie im Liebesroman. Also gut, wenn sie meinen, dann kommen sie mal rein. Was wollen sie nun auch nicht, dazu sind sie zu fein. Das Haus, wo ich wohne, drückt mir aufs Gemüt. Davon könnt ich singen, nicht nur ein Lied. Denn als ich so grad dieses Ding komponier, da klingeln die Kinder schon an meiner Tür. Guten Tag, Onkel Lucky, ein Autogramm, wann singst du wieder im Fernsehprogramm? Da kommt schon ihr Geister, hier ist dein Bild, und wehe, ihr schreit auf dem Hof so wild. Ich mach hier ein Liedchen, da kommt ihr dran vor, da waren sie ganz leise und waren ganz ohr. Das Haus, wo ich wohne, das steht nicht mehr lang. Es gibt ja bekanntlich ein Neubauprogramm. Bis 1990, so sagt die Partei, sind wir alle wohnraumsorgenfrei. Damit sowas wie diesmal nicht wieder passiert, wird für Musiker gleich ein Block reserviert. Dann können wir spielen, solange wir wollen, und keiner verlangt, dass wir leise sein sollen. Da seht ihr, ich mecker nicht, wenn ich was sag. Ich mach immer zugleich auch nen Verbesserungsvorschlag.
Wieder verheldet einer den Arbeiter und Volksverräter Brandt, Willi. Rückblickend wird der nun als Friedensengel idealisiert. Meine Antwort: Was hätte der für die Sicherung des Friedens getan? Die Berufsverbote in der Brit, der Endsieg über die DDR und deren Zerstörung haben genau in die entgegengesetzte Richtung gewirkt. Und er war beteiligt an allem. Postskriptum. Und während seiner Außenamtlerei und Co-Kanzlerei unter dem Chefnazi Kiesinger als Kanzler und in seiner eigenen Kanzlerei tobte in Vietnam der Krieg der Amis gegen das tapfere vietnamesische Volk. Ich kann mich nicht daran erinnern, und das liegt nicht an meinem Gedächtnis, dass er nach Hanoi gefahren und dort niedergekniet sei oder sonst irgendwie protestiert und den Amis irgendein Ultimatum gestellt hätte. Und Waffen hat Brandt den Vietnamesen schon gar nicht geschickt, um sich wehren zu können. Gegenteilig, unter Brandt galt dieselbe Sorte Propaganda wie heute unter Merz. Die Vietnamesen hätten die Amis angegriffen, also mussten die Amis sich verteidigen. Oh, 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 oh. Wieder eine Reklame für eine Ost-Berlin-Doku, also eine über die DDR-Hauptstadt, die aber nicht so genannt werden darf. Da dürfen dann wieder sogenannte Ost-Berliner mitmachen. Eine kichert. Der hieß nur Honnis oder Erichs Lampenladen. Hihihihihi. So erzählen sie den von ihnen zerkloppten Palast seit den 1970ern. Gehässiger geht es nicht. Endgesiegt habender auch nicht. Indem DDR-geborene Weiber nachkichern, was Brit-Faschos ausgegeben haben, woher die Erfindung Honny kommt, wissen wir und ist nachweisbar. Der Lampenladen, also der Miesquatschname, wird verkauft, als sei das ein DDR-Original. Aber mindestens die in Umlaufbringung haben ARD und ZDF, RIAS und Co. bewerkstelligt. Und nicht ein einziges originäres DDR-Medium. Und ich als Berliner habe diese Miesquatschnamen sowieso nicht benutzt.
Berlin, Berlin, was ist mit dir und mir geschehen? Ich hab dir tief ins Herz gesehen, Berlin.
Auf ZDF Info wieder die schwersten Unglücke der DDR mit einer Bildmontage. Links Walter Ulbricht, rechts brennende und rauchende Trümmer, wovon auch immer. Schwerste Unglücke der Brit, der Schweiz, Frankreichs, Großbritanniens, der USA und Kanadas gibt es selbstverständlich nicht im Brit-TV-Programm.
Aus Berlin, der Dichtersänger Jürgen Egger auf Radio Marabu.
Der Simson-Nachfahre, wer weiß, ob er das überhaupt ist, wehre sich dagegen, dass Höcke mit Simson für sich Reklame mache. Das tut er freilich nicht wegen des Jüdischen, sondern weil die Marke Simson derzeit ein DDR-Nachfahren-Identifikationszeichen und ein entsprechendes Thema ist. Sprachlogisch ist es allerdings so, er kann sich gar nicht wehren, denn er wird gar nicht angegriffen. Vor 3 Jahrzehnten haben die Westler die Marken der DDR entwertet und die Massen sind der Entwertung gefolgt. Heute werten die anderen Westler, nämlich die Falschalternativen, gegenüber den einen die eine und andere Marke wieder auf und die Massen wählen die dafür. Auch dafür, nicht nur. Hauptsache, die Ostdeutschen machen nicht ihr eigenes Ding, nämlich ohne die Westler und entgegen deren Gleichschaltungsgemeinheiten. Also ohne die einen wie ohne die anderen Westler, wie 1949 bis 1989 auf der Basis der Freundschaft mit der Sowjetunion. Damals, also ab Ende 1989, war erst Kohl die falsche Alternative, dann Biedenkopf und andere, nun der Höcke, immer Westler. Und wenn Sie einen sogenannten Ostdeutschen wie Chrupalla politisch adoptieren, dann nur einen, der sich hinreichend Ihrem Denk und Sprech unterworfen hat, auch das nichts Neues, siehe Stolpe, siehe, ach, dieser ganze Verrätermüll. Höcke will heilen, sagt er. Ein Terminus aus der Psychiatrie in seiner Verwendung. Also er will und sagt an, dass die AfD das tut. Er spricht als gelernter Brit-Lehrer, indem er sagt, die Jungen dürften, könnten keine gesunde Identität ausbilden. Er bezieht es aber nur aufs Deutsche, also aufs Westdeutsche, also auf die Ideologie der AfD, nicht auf die DDR, sondern entgegen der DDR-Identität. Ansonsten liefert er richtige Erklärungen in Differenz zu den vielen Diäten, GEZ, Lügen. Wie lange das Wahrdenken können hält, wenn er dann erst einmal mit den Seinen regiert, weiß man nicht. Wieder entsprechen beide Seiten AfD wie GEZ-Medien meiner langjährigen Diagnose. Die AfD wird als Regierungspartei in Stellung politisiert und berichtet, als falsche Alternative. Scheinbar und offen werden sie verhasst gemacht, die AfDler. Tatsächlich werden sie als Opposition und Regierungsaspiranten entwickelt. Das ist der Instellungbringung der NSDAP um 1932 nicht unähnlich, wie auch der Niedergang der heutigen Staatsregierungsparteien bzw. deren kapitalistisches Misswirtschaften dem um 1930 ähnelt, wie ein braunes Ei dem anderen braunen Ei. Siehe Bertolt Brechts Das Lied vom Klassenfeind, wo ja auch Papen und Schleicher vorkommen als Köpfe, mit denen Weimar abgewirtschaftet wurde, dass die Hitleristen dann die AfD waren, die Alternative zu den vorherigen. Und da es wahlstimmtechnisch damals trotzdem nicht gereicht hat, setzte der neutrale Hindenburg aus ältesten kaiserlichen Zeiten den Hitler einfach ein und der putschte dann von oben und der Hindenburg sagte dagegen gar nichts. Und das und wie vorhersehbar das gewesen war, wird in den Brit-Schulen und von den Höckes selbstverständlich nicht gelehrt. In unseren DDR-Schulbüchern stand es, nämlich als Parole der Kommunisten zur Reichspräsidentenwahl 1932, wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Meine Prognose. Solange die DDR-Bürger nicht kapieren, wer sie sind und dass das Ossitum doch nur eine westdeutsche Erfindung und Abrichtung ist, solange die DDR-Bürger nicht wieder ihr eigenes Ding machen, ohne Westler und gegen deren falsche Alternativen, ändert sich nichts zum Guten und Richtigen. Das ist unsere Tragik.
Was wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt? Deswegen sehen wir uns hier und fahren gemeinsam Seite an Seite nach Tangermünde, meiner wunderschönen Heimatstadt hier in Sachsen-Anhalt. Es ist nicht die einzige Ausfahrt, es ist die erste, also seid mit dabei. Wir planen aber bis zu 4 in ganz Sachsen-Anhalt, vielleicht sogar noch mehr. Und das ist übrigens meine KR51-1 von 1975. Die habe ich mir damals mit 17 Jahren gekauft, um damit zur Lehre zu kommen, so wie sich es damals gehört hat. Also, wir sehen uns zur ersten gemeinsamen Simson-Ausfahrt 2026 hier in Sachsen-Anhalt.
Wieder sehen wir eine Ami-Propagandatechnik für die Untertanmachung der Deutschen innerhalb ihres Russen-Rollbacks seit 1945. Ein Ami-Jude wird eingeflogen als Argument und Plausibelmachung für die Richtigkeit der Lügen der Besatzer. Mal erklären sie mit solchen Amis 40 Jahre lang, dass die Stalinallee die hässlichste Straße der Welt sei, dann ab 1992 wurde sie zu einer sehr schönen und immer schöneren Straße propagiert, denn sie gehörte ja nun nicht mehr den DDR-Bürgern, dem DDR-Volk, nun gehörte sie den Westlern der Fundusgruppe. Mal darf einer für Geld, über das die Sender freilich nicht reden oder glaubt irgendwer, der eingeflogene Ami ist nicht so korrupt wie alle anderen, gegen die Konkurrenz derer agitieren, die ihn eingeflogen haben. Und wieder eine wesentliche Fehlstelle. In der DDR wurde der Name einer jüdischen Familie zu einem der bedeutendsten Produkte Marken. Diese Tatsache wird nun massenmedial, regierungsideologisch genutzt gegen die Diäten- und Regierungsposten Konkurrenz. Aber dass die DDR dafür gelobt worden wäre, diesen Namen so populär gemacht zu haben, erwähnen weder die einen noch die anderen. Welcher jüdische Name hätte in der Brit ab 1949 einen solchen Stellenwert gehabt? Und müssten die Westler nicht dafür beschimpft werden, diesen Markennamen einer jüdischen Familie ab 1990 derart entwertet zu haben, gegen die Interessen der sogenannten Ostdeutschen, die mit ihrer Rückkehr zu den Simson-Fahrzeugen wenigstens hierin ihre wirklichen Interessen erkannt haben? Wie lange werden sie noch brauchen? Und wird es ihnen jemals gelingen? Über diese Rückkehr hinauszugelangen.
Wie berichtet doch die Tagesschau, USA und Iran melden neue gegenseitige Angriffe. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten des Landes weiter zu schwächen.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Die ARD schreibt dieses Ziel den USA zu, zitiert die Revolutionsgarde. Diese meldet Angriffe auf Bahrain, Explosionen auf zwei Öltankern und etwas Wahrheit in einem weiteren Bericht. Um Iran unter Druck zu setzen, blockieren die USA die Häfen in der Straße von Hormuz. Und stellt die Frage nach dem Völkerrecht, zitiert Wolf Heinsche von Heineck. Zum Völkergewohnheitsrecht gehört auch das Recht auf Transitdurchfahrt durch Meerengen, die für den internationalen Schiffsverkehr Bedeutung haben. In Kriegszeiten sieht das Seekriegsrecht. Hierzu Pierre Thielbürger, Professor für Völkerrecht an der Ruhr-Universität Bochum. Zitat: Die USA könnten sich darauf berufen, dass Blockaden im Seekrieg als Mittel der Kriegsführung nicht ausgeschlossen sind. Aber Blockade muss im Vorfeld angekündigt werden. Ob das so ist, kann man aus der Ferne nur schwer beurteilen. Da es verboten sei, nur Schiffe befreundeter Staaten durchzulassen, wie es der Iran tut, sei erlaubt, das jüngste Vorgehen der USA völkerrechtlich. Und so schreibt und schreibt und schreibt man sich schön. Schaue ich mal hierzu auf die in fehlerfreien Deutsch verfasste iranische Nachrichtenseite IRNA, die Nachrichtenagentur der Islamischen Republik. Überschriften: Die verheerenden Angriffe der Revolutionsgarden auf Jordanien, Bahrain und Kuwait. Sprecher des Katam Hauptquartiers: Wir werden den USA keine Einmischung in die Verwaltung der Straße von Hormuz gestatten. Drohnenangriff auf US-Stützpunkt in Jordanien. Sergej Lavrov: Die USA haben durch neue Angriffe auf den Iran die Vereinbarung gebrochen. Financial Times: Donald Trump hat bei einem erneuten Krieg gegen den Iran keine Aussicht auf Sieg. Westliche Quelle: Der Sprecher des Außenministeriums des Iran, Ismail Baghaei, bezeichnet den US-Angriff in der Nähe des Kinderkrebskrankenhauses in Teheran als Feige und ein Beispiel für ein Kriegsverbrechen. Es wurde evakuiert und die Revolutionsgarde greift das Kommandozentrum der Spezialoperation des Feindes in Syrien an. Zwei Zitate noch: Der Anführer der jemenitischen Ansarullah-Bewegung: Das Projekt Groß-Israel steckt hinter den regionalen Kriegen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums: Unter Bezugnahme auf mehrere Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus, Zitat, ein kurzer Verweis auf einige Resolutionen, deren Gegenstand sowie deren Befürworter und Gegner ist hilfreich, um die Realitäten der heutigen internationalen Beziehungen zu verstehen. Hervorgehoben die UN-Resolution zur globalen Strategie zur Terrorismusbekämpfung, angenommen am 1. Juli 2026. Es gab drei Gegenstimmen: Israel, die USA und Argentinien. Don't cry for me, Argentina. Dann mit Schlager Julie Covington.
Europa rutscht in eine Gasabhängigkeit von den USA ab.
Teil der Strategie, womöglich, liebe Svetlana. Von mir gestern beim Autofahren bemerkt: Diese 2,22 Euro. Spritpreise explodieren. Ölpreis fast 90 US-Dollar pro Barrel. Mein Kommentar: 2,22 Euro. So und nicht anders werde ich mit diesen Dingen umgehen, wenn Erinnerungen an die Wohlstandsverwahrlosung des Individualverkehrs an mich herantreten.
Die aktuelle Energiekrise in Deutschland ist nicht nur eine Folge des Iran-Krieges. Die grüne Energiewende hat die Versorgungssicherheit beeinträchtigt und die Abhängigkeit von Importen erhöht.
Ich merke, unsere Svetlana agitiert gegen die Weisheit der Grünen.
Wir müssen Wladimir Putin global isolieren, indem wir hier vor Ort unsere Häuser besser isolieren.
Und trotzdem vertrauen 71% der russischen Bürger Wladimir Putin, auch dem Regierungschef Michail Mishustin. Ergebnis einer Umfrage des allrussischen Meinungsforschungszentrums.
Wo ist der Deinhalt?
Darauf gegönnt eine Trinkpause. Robert Habeck, nun Job bei dänischen Immobilienfonds.
Erbärmliche Schlappschwänze!
Urban Partners, hier Minderheitseigentümer der Wärmepumpenhersteller Viessmann. Auch der Spiegel fummelte: Nachhaltige Stadtentwicklung soll Habecks Thema werden. Weiter Mobilisierung privaten Kapitals für Investitionen in Städte.
Wir sind auf Kurs.
Und die Zukunft dieses Landes. Und ich bin zu weit gegangen.
Erbarmungslos zum Ende der heutigen Audiodatei wollen wir gehen an diesem 18. Juli 2026. Xi Jinping stellt 4 Vorschläge zur Entwicklung und Regulierung der künstlichen Intelligenz vor. Ich ergänze: sogenannte künstliche Intelligenz.
3 Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was.
Auch empfing er in Shanghai UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Es berichtet die chinesische Nachrichtenagentur CGTN. Schenken wir Xi Jinpings Gattin Peng Liang ein Ohr. Hui! Beef bei der AfD Nordrhein-Westfalen. Machtkampf zwischen Martin Vinzenz und Matthias Helferich. Die Tagesschau berichtet körperliche Auseinandersetzungen. Auch über Jens Spahn, die Debatte über Leihmutterschaft würde dem Vertrauen in den Rechtsstaat schaden. Wovon schreiben Sie?
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Gleiches Medium sekundiert. Merz, die Koalition hat Tritt gefasst. Wovon redet er?
Was bleibt uns letztendlich? Wasser predigen und Wein trinken.
Danke, beste Svetlana. Die Schweiz tritt der NATO-Partnerschaft für eine gemeinsame Munitionsbeschaffung bei.
Wer hat's erfunden?
AD, Neutralität. In Kiew gibt es erneut Massenproteste gegen die Entlassung des Verteidigungsministers Fedorow.
Hundreds of thank you.
Neuer ukrainischer Ministerpräsident Sergej Korechki, ehemaliger Minditsch-Mitarbeiter. Fluh nach Korruptionsskandal nach Israel. Timur Minditsch machte in Energie. Ähnliches auch in USA. Verdacht gegen Donald Trump wegen Insiderhandel erhärtet sich. Fleißig füllt er seine eigenen Kassen. Es berichtet CNN. Auch äußerte vor den Midterms US-Präsident Trump Zweifel an der Integrität von Wahlen in den USA. Fantasierte chinesische Einflussnahme. Es berichtet ORF. Mit dieser ständigen Wählerei müssen wir noch runter. Rechtsstreit, New York Times um Zugangsbeschränkungen für Journalisten, Zwischensieg für Pentagon,
New York.
8 Tote bei israelischem Angriff in Gaza.
How dare you?
Und am Ende ist alles Geschäft. Aus einem EU-Verteidigungskredit darf Kiew chinesische Drohnenteile kaufen und China will seine Unternehmen vor möglichen US-Zöllen entschlossen verteidigen, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Lin Yang. Und im Deutschlandfunk wurde bereits argumentiert, China und Russland arbeiten seit 2023 militärisch eng zusammen. Man müsse von einem russisch-chinesischen Angriffskrieg sprechen. Es berichtet hierzu auch die Tageszeitung Junge Welt. Und vor dem deutschen Engagement im Ukraine-Krieg warnt nun auch Brigadegeneral AD Helmut Wilhelm Ganser, doch hoffentlich nichts mit Daniele zu tun. Er formuliert sich aus im Hamburger Abendblatt. Er sieht die Gefahr einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs angesichts der steigenden europäischen Hilfsleistungen an die Ukraine nach dem weitgehenden Rückzug der US-Amerikaner aus dem Konflikt. Unterstützung müsse sorgfältig kalibriert sein. Deutschland exponiere sich stark. Merz verknüpfe das Schicksal der Ukraine mit dem Schicksal Deutschlands. Ein letztes Zitat. Wir argumentieren mit Gerechtigkeit und dem Völkerrecht so weit, so gut, aber was für eine Moral ist das, wenn sie dazu führen kann, dass der Krieg sich ausweitet? Ich halte das für eine fragwürdige Moral. Clausewitz hat geschrieben, die Führung sollte nie den ersten Schritt tun, ohne den letzten zu bedenken.
Und ihr nehmt das als einen Puddingtopf und rührt das an und wenn das dann so allmählich cremig wird, nehmt ihr den Topf und lasst ihn stehen. Und dreht die Herdplatte weiter auf und dann blubbert es. Man weiß nie, wo die Blasen hochgehen und so ist es mit dieser Luftmasse und eben den Schauen und Gewittern.
Alles klar, dann genießt die kommenden Herbsttage.
Tock, tock und dann wusch.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.